Da ist ein Boot. Die dicke Anna sitzt im Boot.
Tobias.
Tobias Facepalm ist einfach so gut. Ich habe vorhin ausgeschlafen. Tut mir echt leid.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir. Salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Junge.
Diese Energie. Jedes Mal belebend.
Wir sind heute aber auch spät dran, muss man ja zugeben.
Ja, sind wir.
Ich weiß nicht, was euch so belustigt an dem immer wiederkehrenden Moin.
Es belustigt uns ja positiv.
Naja. Ja, doch. Natürlich.
Ja, also von daher direkt ins Geschehen. Worum geht es heute? Wie einige von uns oder vermutlich alle von uns mitbekommen haben könnten, ist da etwas unter Wasser passiert.
Also ja, als Aufhänger zumindest haben wir dieses Problem mit dem, was da unter Wasser passiert ist, uns heute mal vorgenommen. Ich würde mal ganz kurz umreißen, was genau da passiert ist für diejenigen, die dann doch unter dem Stein leben und davon nichts mitbekommen haben. Also, es geht um ein U-Boot namens Titan, das wird oder wurde, muss man ja jetzt sagen, von einem Unternehmen namens Oceangate betrieben und hatte so hauptsächlich die Aufgabe, Exkursionen zum Wrack der Titanic im Atlantischen Ozean zu vollziehen. Und das ist in den vergangenen Jahren auch schon einige Male durchgeführt worden. An Bord sind da häufig Leute, die sich, also Privatpersonen und Forscher, die sich zum Teil diese Trips dann auch teuer erkaufen. Es war die Rede davon, dass für eine Privatperson so ein Trip dann mal eben $250.000 kostet. Also ja, Podcast-Einnahmen für einen halben Monat, ne, ist ganz schön. Und ja, nicht am vergangenen Wochenende, sondern vor circa 2 Wochen sollte da ein weiterer Trip starten. Und der Kontakt zu der Titan ist dann relativ schnell abgebrochen und man wusste mehrere Tage lang nicht, was damit passiert ist. Das hat dann Ausmaße angenommen, dass die Weltöffentlichkeit über die Medien quasi mitfieberte, weil es hieß, dass dieses U-Boot, an dessen Bord 5 Leute sich befunden haben, ungefähr ein Reserve an Atemluft für 96 Stunden hatte. Da war der Gedanke natürlich, okay, Kontakt ist abgebrochen, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie auf dem Grund liegen oder in dem Wrack der Titanic eingeklemmt sein oder irgendwie manövrierunfähig sein, irgendwas. Und die Leute an Bord, die das Ding von innen nicht öffnen können, was in 3000 Meter Tiefe vielleicht sowieso nicht zu empfehlen wäre, aber auch wenn sie vielleicht aufgetaucht wären, hätten sie es nicht öffnen können, die sitzen da drinne und warten auf den langsamen Tod.
Oder die Rettung.
Oder die Rettung, ja. Aber das wurde natürlich immer unwahrscheinlicher, weil es halt auch schwierig ist, wenn das Ganze jetzt auf Grund gelaufen wäre, wenn es wirklich am Wrack der Titanic gewesen wäre, da überhaupt hinzukommen. Weil das nicht unbedingt so trivial ist, aus der Tiefe etwas zu retten. Da gibt es wohl sehr wenige Unterwasserfahrzeuge, die überhaupt in der Lage zu wären.
Hat man nicht James Cameron informiert? Der hat doch so ein U-Boot.
Ja, James Cameron hat sich zu dem ganzen Thema sehr negativ geäußert. Ich glaube, der hätte da nichts riskiert, ne? Weil diese ganze Aktion ja eher, naja, von vornherein vielleicht nicht zum Scheitern verurteilt war, aber doch sehr riskant war. Und James Cameron, der in der Vergangenheit auch Expeditionen gemacht hat, zum Grund des Marianengrabens zum Beispiel, der hat da etwas höhere Ansprüche als Oceangate mit seinen Exkursionen hatte. Naja, es stellte sich im Nachhinein oder nach einigen Tagen dann heraus, dass ein Geräusch, das die US Navy bereits am Tag des Abtauchens wahrgenommen hatte, tatsächlich auf eine Implosion dieses U-Boots hingewiesen hat. Man weiß jetzt nicht genau, in welcher Tiefe er sich befunden hat, aber es ist anzunehmen, dass das Ganze in einer Tiefe implodiert ist, dass die Besatzung dann sehr, sehr, sehr schnell dabei zu Tode gekommen ist. Es wurden Wrackteile gefunden und Leichenteile.
Überreste.
Ja, genau, Überreste. Also man könnte drüber streiten und es wird jetzt natürlich auch nicht bekannt gegeben, aber ich bin mir nicht so sicher, was genau da noch übrig ist oder inwieweit das noch als Mensch zu identifizieren ist oder als Teil eines Menschen.
Also wenn du die Kuppe des kleinen Fingers findest, ist das ein Teil einer Leiche, also ein Leichenteil.
Das stimmt natürlich.
Wird man nicht mehr finden. Also ich habe ein Zitat gesehen von John Welch, der ist damals auf den Grund des Marianengrabens gefahren bei 11.000 Metern Tiefe. Und die haben bei ca. 10.000 Meter ein schreckliches Geräusch gehört, was aber dann gut gegangen ist. Und der sagte, sei da tatsächlich etwas passiert und der hat einen Höhlenbruch gehabt, wären die innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde Marmelade gewesen. Also er hat es wirklich so bezeichnet. Das ist jetzt, habe ich ihm jetzt nicht angedichtet, sondern er hat gesagt, wir wären Marmelade gewesen. Von daher denke ich, wird man wirklich von Überresten nicht von Teilen reden können?
Ja, halt maximal so wirklich Bruchstücke.
Marmelade.
Ja, also so kleine Erdbärchenbruchstücke.
Ja, so Partikel, ne? Wobei man noch sagen muss, das ist ja noch eine Ecke tiefer. Also die Titanic liegt auf ungefähr 3.800 Metern Tiefe. Und ja, klar, da ist natürlich auch schon richtig heftiger Druck. Aber wenn wir uns dann auf 10.000, 11.000 Metern Tiefe befinden, ist es ja nochmal eine Stufe extremer. Ja, aber es heißt wohl, dass der Tod selbst auf der Tiefe der Titanic dann im Nanosekundenbereich eintritt. Und zwar schneller als die entsprechenden Reize überhaupt ans Gehirn übertragen können. Also die Leute haben wahrscheinlich überhaupt nicht mitbekommen, dass da irgendwas schiefläuft. Schmerzen oder so sowieso nicht gehabt. Also das ist anzunehmen, dass das extrem schnell geht. Was einem, ja, diesem vermuteten langsamen Tod über mehrere Tage wahrscheinlich vorzuziehen ist.
Ja, ich denke schon.
Ja, man muss ja auch berechnen, die Nerven übertragen ein Signal in 10 Fuß pro Sekunde. Also 3 Meter pro Sekunde etwa. Das heißt, je nachdem, wo der Schmerz ist, hast du halt eine Sekunde Verzögerung.
Ja, also es hieß was von eintretendem Tod im einstelligen Nanosekundenbereich.
Ja, es ist ein bisschen zu schnell für Nervenbahnen.
Genau.
Sie werden es nicht gemerkt haben. Es wird höchstens so ein, was sind das für Geräusche? Dann wird der Chef die beruhigt haben, von wegen, ja, alles gut, und, ne, ist nicht das erste Mal, und bla bla. Und im nächsten Moment ist halt einfach vorbei.
Ja. Ja, ist natürlich jetzt eine tragische Sache. Ich glaube, wir werden jetzt nicht unbedingt die Ursachen und was auch immer die ganze Kritik an Oceangate da großartig beleuchten können. Es wurde ja in den vergangenen 2 Wochen in den Medien reichlich dazu gesagt. Aber wir haben es mal so ein bisschen als Aufhänger genommen, wie es mit solchen Exkursionen aussieht, ob das überhaupt sinnvoll ist und was allgemein die Erforschung unbekannter Gegenden, wie zum Beispiel der Tiefsee, was das angeht. Deswegen würde ich zuerst mal die Frage in den Raum werfen. Vorausgesetzt, dieser Podcast läuft weiterhin so erfolgreich wie aktuell und wir haben unbegrenzte Mengen an Geld zur Verfügung, hättet ihr persönlich Interesse an so einer Exkursion wie zum Beispiel mit der Titan in die Tiefsee teilzunehmen oder aber, wenn ihr nicht so die Wassermenschen seid, vielleicht eine Exkursion ins Weltall, denn das gibt es ja auch für entsprechend vermögende Privatpersonen. Hättet ihr da Bock drauf?
Gemischte Gefühle. Einerseits Neugierde, ja klar. Und wenn man es sich leisten kann und es nicht wehtut. Also wenn man sich um den Preis keinen Gedanken machen muss und man mit dem nobelsten Teil mitfahren kann, jetzt nicht vielleicht Oceangate oder so, sondern eher bei James Cameron vielleicht, bei dem es vielleicht ein Ticken sicherer ist. Schon. Aber vielleicht nicht ganz so tief. Ich glaube, da wäre mir trotzdem mulmig bei.
Ja, es macht ja irgendwann keinen Unterschied mehr, ne, ob du jetzt zur Titanic oder auf den Marianengraben fährst.
Ja.
Ich weiß nicht, ab wann die Tiefe wirklich oder ab wann ein Unfall quasi in so einem Tauchboot oder U-Boot wirklich katastrophal ist, aber ich glaube, das geht ja dann schon relativ früh los. Ich denke, ein paar hundert Meter, dann wirst du das nicht überleben. Also da sprechen wir noch gar nicht von einem Kilometer Tiefe oder noch mehr.
Ja, aber trotzdem denkt man sich natürlich, dass es zum Marianengraben-Grund wesentlich schlimmer ist als, keine Ahnung, die 100 Meter Tiefe in, ich weiß nicht wo, Korallenriff gucken.
Ja klar, also zum einen dauert es länger und es hat natürlich höhere Ansprüche an das Material. Das war ja jetzt wohl bei der Titan auch das Problem, dass da Material verwendet wurde in der Außenhülle, die das nicht unbedingt als geeignet für solche Tiefen etabliert war. Ja klar, also letztlich hast du schon ein höheres Risiko. Und im Weltall, also was ja ebenfalls mit Risiko verbunden ist, aber würde sich das für dich sicherer anfühlen oder hättest du da mehr Interesse?
Nein. Das ist vollkommen egal, ob ich jetzt in die Tiefen des Meeres oder in die Tiefen des Weltalls verschwinden wollen würde. Also ich würde es machen, wenn das wirklich, sagen wir mal, in 50 Jahren ist das vollkommen normal, so wie mit einer Fähre über den Fluss fahren. Dann ja. Aber jetzt, wo das wirklich noch so teilweise experimentell wie bei der Titan, hätte ich mich, glaube ich, nicht durchringen können. Hätte ich zu viel Schiss gehabt.
Ja, nachvollziehbar. Mike als abenteuerlustiger, extrem Erfahrungssuchender. Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde andere Erfahrungen suchen, aber nicht sowas. Also ganz absolut gar nicht. Also ich finde so Erlebnisabenteuer, so Eindrücke pioniermäßig zu machen, okay, sehr geil eventuell. Also der Hintergrund bei dieser Unterwassermission wäre sehr genial eigentlich, weil wir haben unsere Tiefsee weniger erforscht als unseren Weltraum, den wir sehen können. Und demzufolge wäre es eigentlich total interessant, mal ein bisschen mehr von der Tiefsee zu sehen, aber no fucking way.
Ja, ich bin auch für das Erforschen, aber schick doch Roboter oder andere Leute runter. Also ich will da, erstens könnte ich nicht viel beitragen, wenn da was erforscht wird, weil ich da absolut keine Ahnung von habe. Ich kann nur gucken und sagen, oh, cool und schön und was weiß ich, und habt ihr das da leuchten sehen? Aber sonst, als unqualifizierte Person in die Tiefsee, so als Tourist, während das noch nicht wirklich für Touristen ausgebaut ist, nee.
Ja, also ob diese Exkursionen wie jetzt zum Beispiel die von OceanGate überhaupt den Sinn haben, der Forschung wirklich beizutragen, das ist ja auch fraglich. Also wenn du da so ein U-Boot runterschickst, das sich mal kurz die Titanic anguckt, dann wird das keine großen neuen Erkenntnisse liefern. Also das ist schon ganz gut kartografiert. Es gibt aufwendige 3D-Animationen des Wracks der Titanic beispielsweise. Da müssen eigentlich jetzt nicht solche U-Boote runtergeschickt werden und ja, als Laie bringt das dann sowieso nichts, das stimmt schon. Ja, mir geht's aber eigentlich ähnlich wie Georgia. Also ich hätte eigentlich Interesse, gerade was die Tiefsee angeht. Das Weltall stelle ich mir ein bisschen, naja, leer vor, aber
weit.
Ja, der Blick so auf die Erdkugel, das mag schon eine sensationelle Erfahrung sein, aber ich hätte tatsächlich auch eher Interesse an der Tiefsee. Aber da muss man wirklich fragen, was einem das persönlich bringt und ob das mit dem Risiko irgendwie aufzuwiegen ist. Und ja, ich glaube, hundertprozentige Sicherheit kann man da einfach nicht garantieren. Und wenn was schief geht, ist es halt zwangsweise der Tod. Und ich glaube, das wäre es mir auch nicht unbedingt wert. Selbst wenn man jetzt diese Kosten außer Acht lässt. Ich könnte mir das sowieso nicht leisten, aber nehmen wir mal an, ich könnte es.
Ich überlasse dir einfach mal ein bisschen von dem Podcast-Geld, dann passt das.
Okay.
Nee,
okay,
aber
geil.
Von den Keksen.
Genau. Aber da du es gerade schon angesprochen hast mit der Kartografierung, du hast ein VR-Headset, du kannst das Titanic-Wrack erkunden. Es gibt Titanic Steam VR. Einfach mal ausprobieren. Ich denke, das wäre wesentlich ungefährlicher. Hat in etwa die gleiche Experience. Einfach mal reingucken.
Ja, klingt gut. Vielleicht kriege ich dadurch dann so eine Lust drauf, dass ich doch ein paar Jahrhunderte extra hart arbeite, um mir das dann irgendwann leisten zu können und dann wirklich runterzufahren.
Ich muss auch sagen, die Titanic ist gar nicht so das, was ich sehen wollen würde, sondern eher so, was für Lebewesen sind da unten alles, in den Ecken, in denen man vielleicht noch nicht war.
Ja, absolut.
Ja, ich hätte sowas von Bock, irgendwie Anglerfische oder alles andere Getier zu sehen, was halt in 3000 plus Metern Tiefe tatsächlich da wäre.
Ja, obwohl es auch ein bisschen beängstigend ist, weil den Quastenflosser zum Beispiel, dass der wieder aufgetaucht ist, feiere ich. Mega cool. Aber wenn ich mir dann die Wale anschaue, die in beträchtlicher Tiefe tauchen und diese riesigen Narben von Kämpfen mit riesigen Oktopus oder Tintenfisch, was weiß ich was, Viechern haben. Wie groß mögen die wohl sein? Gibt es die wirklich da unten? Bis jetzt gibt es ja nur tote Tiere oder Stücke, die an Land gespült werden.
Ja, also mich würde da am ehesten so ein bisschen der biologische Aspekt interessieren. Also auch wieder nicht selbst erforschen, gerne einfach nur sehen. Einfach nur, wie kommen diese Lebewesen überhaupt klar mit so einem hohen Druck? Also das ist ja mehr Druck, als wir auf Arbeit erleben. Und das ist schon enorm.
Ja.
Du kleiner Diamant.
Bloß dann ist auch die Frage, ob man wirklich sowas zu sehen bekommen würde. Denn ich glaube, in so extremer Tiefe gibt es zwar Leben, aber ja, das wird ja immer rarer, je tiefer du gehst. Hm. Also musst du auch Glück haben dabei.
Ja.
Ja. Aber wie überleben die Viecher? Das ist das Ding. Also du kannst halt nicht mit einem großen Exoskelett wie bei uns ankommen, ne? Also keine harten Knochen, eher so Wabbeligkeit.
Wir haben kein Exoskelett.
Endoskelett. Aber ja. Also du darfst halt nicht mit einem harten Skelett ankommen. Es muss irgendwie die ganze Zeit wabbelig sein und alles aushalten. Und das ist so das Ding.
Ich weiß nicht, haben Haie ein Skelett eigentlich schon, oder?
Die haben auch Knochen, also halt die Gräten. Aber die sind halt flexibel, also sehr flexibel.
Aber die haben auch einen Kopfschädel. Ist der auch flexibel?
Muss er eigentlich sein. Das ist ja das Problem an dem Druck.
Weil die sind ja sehr weit unten.
Ja, wenn ihr Biologen seid, sagt uns, wie Haie unter Wasser überleben. Insbesondere in großen Tiefen. Wir können uns das nicht vorstellen.
Ja, es kommt da wahrscheinlich sogar auf die Form des Schädels zum Beispiel an. Aber ich habe von Biologie auch keine Ahnung, will jetzt kein Halbwissen hier verbreiten.
Aber ich wäre echt interessiert, was da alles unten an Tieren am Meeresgrund rumkreucht, fleucht. Mit dem Menschen und seiner Ausbreitung und dem ganzen Lärm und Dreck, den wir verbreiten, haben wir viel verdrängt. Und da stellt sich mir halt einfach die Frage, was ist da unten, was wir verdrängt haben, was tatsächlich überlebt hat? Was einfach älter ist als wir.
Cthulhu.
Ja, ich wollte es gerade sagen, erstmal, genau. Naja, wir haben es ja so gesehen nicht verdrängt. Das sind ja zum Teil einfach Lebewesen. Das ist ja, das sind ja Biotope, die wir einfach noch nie wirklich oder jahrhundertelang, nicht jahrhundertelang, sondern wirklich Jahrtausende oder Zehntausend von Jahren lang gar nicht wahrnehmen konnten. Mhm. Was sich einfach komplett separat von der Menschenwelt irgendwie abgespielt hat.
Das ja, aber es gibt auch jede Menge Spezies, die halt wirklich tiefer getaucht sind.
Ja.
Nicht so weit entfernt davon ursprünglich gelebt haben, aber halt jetzt ein Stückchen tiefer.
Wenn wir nochmal die Exkursionen ohne explizite Forschungsabsicht uns vorstellen, die es jetzt in die Tiefsee und ins Weltall gibt. Deren primärer Sinn ist es ja höchstwahrscheinlich wirklich, so ein absolut exklusives, mit das Exklusivste, was man sich so vorstellen kann, ja, Vergnügen im Prinzip für sehr, sehr reiche Menschen zu sein. Haltet ihr das für ethisch vertretbar, dass sowas gemacht wird? Also, da schwingt ja dann immer so einiges mit, insbesondere was jetzt die Raumfahrt angeht.
Ja, Raumfahrt ist halt auch so ein Punkt, aber ich würde das gar nicht mal so krass in diese High Society, es muss sonst wie viel Kosten Schiene packen. Also du kannst ja auch Pionierarbeit leisten, ohne jetzt Millionen von Euro auszugeben.
Ja, aber wenn du jetzt, heute, in der Gegenwart, in der wir leben, ins Weltall oder in die Tiefsee möchtest, dann kannst du das nur als Milliardär wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht unbedingt nur diese Pionierarbeit. Aber an der Stelle halt wirklich so, ja, keine Ahnung, sollen sie machen.
2001, Dennis Taito, erster Weltraumtourist, 20 Millionen US-Dollar.
Stimmt, ja, ich erinnere mich dunkel.
60-jähriger alter Knacker, der aber halt viel Geld hatte.
Also da gibt's natürlich wahnsinnig viel Kritik dran. Ich finde, das ist immer auch mit Neid verbunden. Es ist einfach bei vielen Menschen so, dass sowas grundsätzlich abgelehnt wird oder weil da Leute einfach viel Geld haben. Ob das gerechtfertigt ist oder ob das so sein sollte, dass Leute so einen extremen Reichtum besitzen, das klären wir in der großen Folge über den Kommunismus. Aber
das System ist halt kaputt.
Das System ist kaputt. Ja, aber da werden ja auch Ressourcen verbraucht, da wird ja auch die Umwelt belastet, wenn da jetzt so eine Rakete startet und das zum Vergnügen von, im Extremfall, Einzelpersonen. Da kann man ja echt hinterfragen, ob das vertretbar ist, ne? Wenn wir berechtigterweise im Privaten zum Beispiel die Fahrzeugnutzung, also die Autonutzung einschränken, was ich sehr löblich finde. Aber sowas kannst du ja fast gar nicht mehr rechtfertigen, wenn auf der anderen Seite Leute mit privaten Space Shuttles in den Weltraum fliegen. Ohne Forschungsabsicht, wie gesagt.
Wenn das die Forschung finanziert.
Ich wollte gerade sagen, es kommt halt auch auf den Umfang an. Ne? Wenn das jetzt wirklich so ein einzelner reicher Mensch ist, der mitgenommen wird, weil sie halt einen mitnehmen können und das sowieso fliegen würde. Ja, mein Gott, why not? Ne? Vielleicht finanziert es das oder vielleicht ist das halt das, was das kosten würde, wenn der Staat es nicht tragen würde und daher halt nicht vom Staat als Forscher mit eingesetzt ist, muss das halt privat tragen. dann ist es halt so. Wenn jetzt aber extra ein Space Shuttle komplett voll mit reichen Menschen irgendwo startet, dann, also komplett nur fürs Vergnügen, dann würde ich das auch nicht ganz nachvollziehbar finden.
Ja, wobei man da halt auch wirklich den Treibstoffverbrauch nicht außer Acht lassen sollte, ne? Diese gerade Weltraumraketen, die sind krass gepackt und sehr kosteneffizient, was ihre Kilogramm pro Treibstoff angeht. Also pro Kilogramm Mensch, den du da hochtransportierst, musst du dir halt überlegen, ist es das wirklich wert, da noch mehr Treibstoff reinzupacken? Also als grobe Orientierung waren das, glaube ich, knapp 2 oder 3 Tonnen pro Kilogramm pro Start. Es ist eine ganze Menge, aber wie gesagt, das ist nur so ein random Richtwert, den man da halt irgendwo hat. Man muss natürlich darauf achten, die Rakete selbst wiegt schon enorm viel. Was hat man so oder so alles mit? Und wenn ich mir da vorstelle, ja, also so ein paar Tonnen, Kilogramm Treibstoff pro Mensch, das ist schon viel. Ich habe gerade Tonnen gesagt, ne?
Ja.
Ja.
Kilogramm.
Ja, dann ist ja easy.
Ist ja überhaupt nicht schlimm. Also, ja, kommt halt auch drauf an, ne? Aber es...
Kilogramm pro Kilo?
Ja. Also es sind mehrere hundert Kilogramm pro Kilogramm Masse, die du in den erdnahen Orbit transportieren willst. Es sind keine Tonnen, okay. Also erst recht keine 3000 Tonnen. Als Beispiel, die Ariane hatte, glaube ich, also die Ariane 5 hatte 22 oder 23 Tonnen Treibstoff und hat natürlich selbst auch genügend gewogen.
Diese Pionierarbeit in den Gegenden, die wir aktuell als Menschheit noch nicht so wirklich kennen, was halt, naja, da die Erde weitestgehend erforscht ist, auf der Erde eigentlich nur noch die Tiefsee ist und dann halt alles außerhalb der Erde. Da kann man ja hinterfragen, theoretisch, was das eigentlich für einen wirklichen Nutzen für die Menschheit hat. Denn klar, ich kann das auch nachvollziehen, ne? Es ist wahnsinnig interessant zu gucken, was da unten für Lebewesen leben und wie die sich angepasst haben und ob Lovecraft nicht doch recht hatte und so. Aber ist das etwas, wo die Menschheit tatsächlich Aufwand, Ressourcen, Geisteskraft, wie auch immer, ja, Geld natürlich reinstecken sollte, angesichts der Probleme, die es auf der Erde sonst so gibt?
Ich denke schon.
Also mit der Argumentation kannst du auch genauso gut sagen, wir brauchen nichts in Klimaschutz investieren, weil China verpestet genügend unsere Umwelt, da machen wir als Deutschland eh nichts. Dann bewegst du dich auf ein Niveau, was du nicht haben willst.
Ja gut, aber das trägt ja zu dem großen Ziel, jetzt irgendwie was gegen den Klimawandel zu tun, bei. Also das hat ja einen direkten Nutzen und es ist dann irgendwo auch die Hoffnung, dass China zum Beispiel seine Einstellung mal ändert. Aber so der akute Nutzen von der Tiefseeforschung zum Beispiel, der drängt sich ja eigentlich nicht auf, meines Erachtens.
Ja, aber Forschung allgemein hat nicht unbedingt einen gezielten Nutzen. Gerade Forschung hat das nicht. Du kannst sonst irgendwas untersuchen und dabei Erkenntnisse erlangen, die halt komplett fernab jeglicher Ziele sind. Wir haben Medikamente entdeckt, aus Zufall, weil wir irgendwelche Pflanzen erforscht haben. Aspirin. Wir haben einfach mal so ein bisschen Weidenrinde abgekocht. Und das Ziel war nicht, ein Schmerzmittel zu finden. Das ist so das Ding. Und wenn wir die Tiefsee erforschen, wer weiß, was dabei rauskommt. Also in der Theorie würde ich Forschung wirklich freien Lauf lassen, im Sinne von, wenn sich Leute finden und wenn da vielleicht Potenzial besteht, vielleicht finden sie halt was Intelligentes, was Geiles. Vielleicht finden sie eine außerirdische Basis, die uns alle rettet. Oder Cthulhu, der die Welt zerstört. Ist mir beides recht.
Ich denke, es ist aber schon wichtig, dass wir wissen, was in unseren Meeren in der Tiefsee alles abgeht. Denn das gehört ja auch zu unserem Weltklima, zu dem ganzen Ökogefüge. Da unten lebt vieles, es ist auch einiges. Wenn wir zum Beispiel in der Tiefsee nicht geforscht hätten, hätten wir keine Ahnung, dass da unten Methan austritt oder was weiß ich was alles. Das wäre uns ja alles vollkommen unbekannt. Wer weiß, was da noch alles dahinter steckt. Mhm. Es ist jede Menge Lebensräume oder durch die ganze Forschung wissen wir auch, wie Meeresströmungen funktionieren. Und die sind immer wirklich sehr wichtig für unser Klima.
Aber ist das ein Ding der Tiefsee? Also ich weiß es nicht, aber hilft es da, wirklich hier auf, ja, in den Tiefseegräben auf 10.000 Metern Tiefe zu forschen?
Schlüsselrolle im globalen Klimageschehen. Erstens. Als elementarer Bestandteil des Systems Erde spielt die Tiefsee bei globalen Prozessen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dazu gehören beispielsweise Stoffkreisläufe atmosphärischer Gase, allen voran das CO2. Aufgrund ihrer hohen Speicherfähigkeit für CO2 ist die Tiefsee ein maßgeblicher Faktor in den am Klimawandel beteiligten Prozessen. Also ich weiß nicht, aber es klingt wichtig.
Ja, das stimmt. Ja, ich stelle mir halt nur so die Pioniere der Tiefseeforschung vor. Ne? Hast du vorhin schon angesprochen, Don Welch, der mit der Trieste in den 1960ern zum ersten Mal auf den Grund des Marianengrabens getaucht ist. Das habe ich, wenn ich mal darüber gelesen habe, irgendwie ja einfach nur als Abenteuer von so ein paar Leuten, die eine Extremerfahrung oder ja vielleicht wirklich die Ersten bei so einer krassen Sache sein wollten, wahrgenommen. Da habe ich irgendwie keinen direkten Nutzen gesehen. Aber ich finde auch, dass das wert ist. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass das völliger Quatsch ist. Wollte nur die Frage in den Raum werfen. Ich habe da allerdings eher dann auch an die Weltraumforschung gedacht, wo, auch wenn das noch ferne Zukunftsmusik ist, ja vielleicht auch zukünftige Lebensräume für den Menschen dann irgendwann einmal abspringen könnten. Also allein deswegen wäre das ja sinnvoll, da zu forschen. Vielleicht sinnvoller als die Tiefsee sogar. Also dass wir vielleicht irgendwie in 10.000 Jahren mal in die Lage, ja, wenn es in 10.000 Jahren noch eine bewohnbare Erde gibt, aber irgendwann mal in die Lage gebracht werden, vielleicht von hier zu flüchten, bevor alles den Bach runtergeht.
Ich würde das nicht mal gewichten. Also unser Biotop zu erforschen, finde ich in etwa gleichgewichtet wie eventuelle andere Biotope zu erforschen, die halt außerhalb unserer Vorstellung aktuell liegen. Also ob das nur andere Planeten oder sonst irgendwas sind. Es bietet ja uns auch immer so einen Forschungscharakter in der Physik. Also so wirklich grundlegende Sachen, die du da mit erforschen kannst. Und da sind wir uns eh immer noch nicht sicher, was alles so wirklich Phase ist und ob das nun ja wirklich im Weltraum ist oder in der Tiefsee. In der Tiefsee würde halt den direkten Nutzen geben, dass wir mehr über unser kurzfristiges Biotop lernen.
Ja, aber der akutere Bedarf wäre dann doch eher, was außerhalb dieses Biotops zu finden, weil das Biotop möglicherweise nicht so lange mehr existiert. Und ich weiß nicht, ob du mit der Tiefseeforschung alleine dann den Klimawandel abwenden kannst oder aufhalten kannst.
Ich würde halt genau das Gegenteil sehen. Kurzfristig sollten wir eher unser Biotop erforschen als den Weltraum. Weil vielleicht finden sich da Sachen. Ich habe leider das Spiel vergessen, in dem das thematisiert wird. Aber dort ist die Weltrettung eine Tiefseealge, die im Prinzip alle Energieprobleme lösen könnte. Wäre möglich, könnte man finden. Wir brauchen halt dann keinen eigenen Planeten. Neun. Wäre vielleicht cool, den jetzigen zu retten.
Ja, vor allem das Ding ist ja auch, ich glaube, von diesem wir besiedeln einfach einen anderen Planeten sind wir noch unendlich weit weg.
Naja, unendlich nicht, aber ja, es könnte ein bisschen dauern.
Gefühlt unendlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die Erde so lange standhält, bis wir wirklich einen anderen Planeten besiedeln können.
Ja, deswegen muss man ja schnell machen damit. Forschung intensivieren.
Ja. Aber die Frage ist halt wirklich so, ich denke, wir sollten beides machen. Einerseits wäre es schön, wenn wir unsere Erde nicht komplett zerstören. Vielleicht gibt es da ja noch eine Möglichkeit. Wer weiß, wir kennen es halt nicht. Vielleicht zerstören wir ihn ja auch nicht ganz. Oder wir machen so ein Mischding. Ein paar von uns siedeln woanders hin und die anderen sind zufrieden mit der Erde. Keine Ahnung. Aber das ist halt alles sehr, sehr weite Zukunftsmusik. Und wenn man sagt, ist die Weltraumforschung denn dann wirklich so wichtig? Wie Mike schon gesagt hat, gerade so was physikalische Gesetze, Naturgesetze und sowas angeht, kann man gerade im Weltraum sehr gut überprüfen, nachprüfen, ausrechnen. Deswegen werden ja auch diese, ich weiß nicht wie viel, Experimente auf der ISS und Co. durchgeführt, einfach weil man da halt dann vergleichsweise Experimente im Gegensatz zu auf dem Erdboden machen kann. Und abgesehen davon, dass wir in die Sterne gucken und vielleicht einen brauchbaren Planeten finden könnten und vielleicht irgendwie eine Technik entwickeln, um irgendwo hinzufliegen, gibt es ja auch Sachen, die durch die Weltraumforschung losgetreten oder erfunden wurden, die uns jetzt schon helfen. Herzschrittmacher zum Beispiel.
Kugelschreiber.
Ja, aber nur, weil sie keinen Bock hatten, einen doofen Bleistift zu nehmen.
Ja, den Bleistift hatten die halt schon die Russen.
Ich bin ziemlich sicher, dass das eine Urban Legend ist.
Ja, oder Klettverschluss kommt halt auch eigentlich aus der Technologie, die wir für Weltraumforschung gemacht haben. Finde ich sehr nützlich, so ein Klettverschluss. Die Hälfte meiner Kindersachen, die ich brauche für meine Kids, die ist mit Klettverschluss gemacht. Spart viele Nerven.
Naja, da muss man die Forschung in Richtung, wie mache ich eine Schleife, intensivieren. Dann geht das. Kann man das Ganze nicht irgendwie verbinden? Also Lebensräume suchen für den Menschen, aber in der Tiefsee? Ich habe da gerade irgendwie Bioshock vor Augen. Also wenn die Erdoberfläche dann unweigerlich irgendwann unbewohnbar ist, warum gehen wir nicht in die Tiefsee? Das wäre doch bestimmt einfacher, ne? Da braucht man doch eigentlich nur Materialien, die den Druck aushalten. Haben wir jetzt gerade ein eher schlechtes Beispiel vor 2 Wochen gehabt, aber gibt es ja. Gab es ja in den 60ern schon, sonst hätte es die Trieste ja nicht auf den Grund des Marianengrabens geschafft.
Ich habe tatsächlich witzigerweise genau das rausgesucht, was man braucht, um den Druck standzuhalten. Und zwar brauchst du eine 13 cm dicke Stahlwand. Was bedeutet, wenn du eine Tauchgondel von 2 Meter Durchmesser hast, wiegt die 12 Tonnen. Ich fürchte, wir können nicht alle unter Wasser leben.
Es hängt dabei natürlich dann auch von der Bauweise ab. Stabilität kommt ja auch sehr viel durch die Struktur. Aber wenn 13 cm das Minimaß ist...
Es ist das Minimaß für eine Kugel und eine Kugel ist stabil.
Ja, eine Kugel ist tatsächlich nicht stabil. Ein Ei ist stabil.
Ja, gut, dann meine ich wegen ein Ei. Aber, und das vergessen viele, die Tiefseeforschung gibt es ja nur wegen der Höhenforschung. Denn, nicht Jacques Picard, Auguste Picard, das ist der Vater von Jacques Picard, witzigerweise, der hat einen Luftballon erfunden mit einer Druckkapsel, um in bis dahin unerforschten Höhen forschen zu können. Und der kam irgendwann auf den Trichter, hey, das, was ich in der Luft anwende, kann ich auch im Wasser anwenden. Und deswegen gibt's überhaupt die ganzen Dinger. Bedingt sich alles gegenseitig.
Ja.
Der Astrophysiker Auguste Picard hat damals den weltweit ersten Aufstieg in die Stratosphäre damit geschafft. Mit der FNRS 1. 1931. Und der aktuellste Rekord ist gar nicht so lang her. Der wurde vom Felix Baumgartner gemacht, 2012. Fast ja. 40.000 Meter in die Höhe.
Ja, ich erinnere mich gut dran. Felix Baumgartner übrigens nicht gut getan. Da war vielleicht ein bisschen zu wenig Sauerstoff eine Weile verfügbar. Der ist danach ganz schön abgedreht.
Ja, gut. Leicht, ein bisschen Schwund ist immer, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass es am fehlenden Sauerstoff lag.
Könnte auch Druck gewesen sein.
Das hat man schon vorher in sich.
Ach so.
Ja, gut. Also es mag jetzt den einen oder anderen überraschen, aber wir sind auch keine Tiefsee- oder Weltraumforscher. Deswegen ist der tatsächliche Nutzen und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Forschung einen Nutzen bringt, der uns möglichst schnell irgendwie weiterbringt, ja auch nicht so wirklich beurteilbar für uns. Wie gesagt, würde ich sagen, sind heute diese beiden Sachen für uns die großen unbekannten Größen. Oder fällt euch noch irgendwas anderes ein, außer Tiefsee und Weltraum, also wo man jetzt theoretisch noch unbekannte Bereiche hat, die nicht erforscht sind, die man ja noch erforschen könnte?
Der Erdkern.
Ja, das ist ja sozusagen die Fortsetzung der Tiefsee dann.
Ja, jein. Es gibt ja auch feste Bestandteile der Erde, wo man noch nicht tief genug war.
Also räumlich eher nicht, aber wissenschaftlich auf jeden Fall. Also das gesamte Nervensystem vom Menschen könntest du als Pionierarbeit erforschen. Es gibt soziologische Sachen, die du auch pioniertechnisch erforschen kannst. Da gibt es einiges.
Ja klar, ne? Ich meine schon so räumliche Forschung. Es ist ja so ein bisschen das Klischee, dass man sagt, wir in unserer Generation oder naja, nicht nur die Generation, also sagen wir mal, plus minus 3 Generationen, was weiß ich, sind zu spät geboren, um die Erde zu erforschen, aber zu früh geboren, um den Weltraum zu erforschen. Also wir haben irgendwie nicht so wirklich was zu erforschen. Ich würde sagen, dieser Spruch ist eigentlich Blödsinn, denn die Tiefsee ist halt ein Beispiel für etwas, was man auf der Erde noch erforschen kann. Aber von dem, was es in der Vergangenheit so gab oder auch was es in der Zukunft irgendwie geben könnte, was so räumliche Forschung angeht, wo man wirklich Pionierarbeit leisten könnte. Was findet ihr da am interessantesten oder würdet ihr bei zukünftigen Sachen am interessantesten finden?
Puh.
Oder wo hättet ihr vielleicht selber gerne teilgenommen? Also ich meine, es gibt ja wirklich eine Menge im Prinzip. Du kannst ja ganz früh anfangen. in prähistorischer Zeit im Prinzip. Da ist dann das große Unbekannte die Umgebung deiner Höhle.
Ich wollte gerade sagen, wo ist Höhle?
Ja. Ja, und ansonsten waren die Leute ja erstmal einige tausend Jahre damit beschäftigt, die Erde zu kartografieren. Und in Zukunft, naja, da ist man dann vielleicht erstmal über das Sonnensystem und vielleicht irgendwann über die Galaxie hinaus orientiert. Wer weiß, ist halt für eine Zukunftsmusik.
Hm. Aber wenn ihr es. Ich verstehe leider viel zu wenig davon. Ich lese unheimlich gerne Sci-Fi. Also ich wäre natürlich offensichtlich an Sachen, die im Weltall passieren, mega interessiert. Nah, fern, also in unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie oder irgendwo außerhalb, irgendwas Paralleles oder vielleicht ist es räumlich zwar bei uns und überall, aber eine andere Dimension. Vielleicht entdecken wir ja sowas, wäre ja auch geil, sofern uns das nicht zerstört. Andererseits finde ich halt Archäologie, diese ganzen Durchbrüche, wo man halt die ersten alles gefunden hat, mega interessant. Ich glaube, man hat nicht mal herausgefunden, was genau unter den Eisplatten Nord-Südpol steckt, weil teilweise unterirdische Seen sind, die man sich nicht traut anzubohren, wenn man die kontaminieren könnte.
Ja gut, was unter den Eisplatten ist, das findet man ja dann irgendwann bald heraus. Das
ja, so in 5 bis 10 Jahren.
Ja.
Leider ja. Ich finde das alles wirklich sehr, sehr interessant und ich verfolge das ganz gerne. Aber ich glaube, ein riesiger Pionier sei mir nicht verloren gegangen. Ich bin zwar neugierig und lese mir das gerne an, aber ich wäre jetzt auch nicht unbedingt die Erste gewesen, die als Pionierin mit einem Flugzeug durch die Gegend fliegen wollen würde.
Ja, oder so frühzeitige Besiedlung von irgendwelchen Gegenden. Also sagen wir mal die Wikinger, die um die Jahrtausendwende, also nicht die letzte offensichtlich, sondern die davor, die Siedlungen in Grönland schon aufgebaut haben und von dort aus auch nach Nordamerika beziehungsweise aus nordamerikanischem Festland gelangt sind. Wärst du oder wärt ihr dann vielleicht jemand gewesen, der sich so einer Siedlung anschließt oder auf die Zukunft betrachtet, würde sich eine ähnliche Frage ja bei Kolonien auf dem Mond oder dem Mars oder anderen Himmelskörpern stellen? Also wenn Elon Musk jetzt morgen, naja, wer weiß, ne, wenn Elon Musk morgen vor der Tür stehen würde, nachdem ihr ihn beschimpft habt, was er aus Twitter gemacht hat, würdet ihr euch ihm dann anschließen, wenn er fragt, ob ihr mit auf den Mars kommen wollt und dort wohnen wollt?
Nee, Mars nicht.
Also ich würde ihn nicht beschimpfen, was er aus Twitter gemacht hat, das ist mir vollkommen Latte.
Sagt ein Nicht-Twitterianer.
Ey, ich kenne Twitter, das reicht mir. Aber ansonsten würde ich da absolut nicht mitmachen, weil viel zu hoher Ping.
Das kannst du jetzt noch nicht wissen.
Warte mal, Lichtgeschwindigkeit, nein.
Vielleicht kein großer Unterschied zu Deutschland.
Ja, doch, also mit irgendwas um die 30 Millisekunden können sie nicht mithalten. Egal, wie gut die Technik ist.
Aber du gehst ja schon wieder davon aus, dass du irgendwie mit der Erde kommunizieren willst. Vielleicht sind das dann ja ein paar mehr Leute auf dem Mars, sodass es ein eigenes Internet da gibt und du zockst dann natürlich auch mit Leuten, die auch auf dem Mars sind. Dann ist das ja okay.
Ja, dann zocke ich mit meinen 3-4 Hanseln und habe eigentlich kaum Kontakt zur quasi etablierten Welt für mich.
Ja.
Und das ist für mich schon Ausschlusskriterium.
Also ich würde bei sowas mitmachen, aber nicht beim Mars, weil da muss man noch terraformen, bevor man den wirklich richtig nutzen kann.
Ja, mal angenommen, das ist alles schon ein bisschen erledigt. Also das muss halt wirklich gemacht werden, bevor da die Kolonien aufgebaut werden. Na, obwohl, wahrscheinlich würden die ersten Kolonisten da mit beitragen.
Also würde ich auch nicht gefragt werden.
Nee, genau, du würdest nicht gefragt werden. Du würdest aber vielleicht gefragt werden, wenn das alles schon läuft. Wenn da vielleicht schon ein paar 100 Leute wohnen und alles schon erledigt ist. Und du musst nur noch einziehen.
Schwierig. So ein Dschungelplanet finde ich nicht schlecht. Pandora.
Ja. Ja, Mars ist halt nur ein Beispiel, ne? Ist halt so das nächstgelegene.
Ja, Mars hat natürlich den Vorteil, dass er nicht so wahnsinnig weit weg ist. Du musst keine 100 Jahre in einer Kryokapsel hinfliegen.
Also irgendwie klingt das für mich reizvoll. Auch wenn ich so an die Vergangenheit denke. Ich würde jetzt vielleicht nicht mit einem Schiff über den Ozean schippern, um irgendwie einen neuen Kontinent zu entdecken. Aber sowas wie die Wikinger, die sich in Grönland niedergelassen haben, abgesehen davon, dass es fucking kalt ist, fände ich das schon irgendwie cool. So wirklich einen komplett unberührten Lebensraum zu besiedeln. Ah, das ist auch schon wieder eine eurozentrische Sicht vielleicht. Ne? So unberührt ist der Lebensraum auch nicht gewesen. Da gab es durchaus auch schon Leute, die da waren.
Mhm.
Ja. Aber das fände ich grundsätzlich interessant. Aber wo du gerade Kryokapseln sagtest, ich fände ja so die Reise auf ein Generationsschiff interessant. Also jetzt nicht, ne, in eingefrorenem Zustand, sondern bist losgeschickt und ja, wirst wahrscheinlich auf diesem Schiff dann auch sterben, aber lebst dann halt erstmal und irgendwann ein paar Generationen später wird das Ziel erst erreicht. Das fände ich irgendwie cool.
Ich weiß viel zu sehr über die Psyche, was das mit einem macht dort, als dass ich das in irgendeiner Weise aushalten könnte.
Ich glaube, ich könnte es.
Ich wüsste auch nicht, was da jetzt so besonders schwer ist. Also
ja, wir brauchen eigentlich bloß ein paar Computerspiele, die uns unterhalten.
Ja eben, gerade wenn ich das, was ich da vermutlich, wie ich da vermutlich leben würde, mit meinem aktuellen Lebensstil vergleiche, ich glaube, so groß wäre der Unterschied dann auch nicht.
Ich glaube, ihr unterschätzt das.
Ja, du hast zusätzlich noch die Rundumversorgung. Ich stelle mir das quasi wie eine ewige Kreuzfahrt vor.
Ja, aber isst du gerne dreimal in der Woche das Gleiche?
Ja.
Seit ich nicht mehr unbedingt so viel selber koche, kommt das häufig vor. Insofern. Also klar, man hat irgendwo Einschränkungen. Ne? Um effiziente Nahrungsversorgung zu machen, muss man dann vielleicht auch auf irgendwelche, keine Ahnung hier, Soylent oder so ein Gedöns zurückgreifen. Andererseits werden da vielleicht auch Pflanzen auf so ein Ding angebaut und Tiere gehalten. Also vielleicht hast du auch Abwechslung, wer weiß. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht bin ich da Gärtnerin.
Ja. Und so Mars-Mission oder irgendwie andere Planeten, das würde mich eigentlich hauptsächlich deswegen stören, weil, also wenn du jetzt wirklich nicht unter den Ersten bist, aber unter den ersten 100 und den ersten 1000, wie auch immer, wenn jetzt noch nicht gerade viele Millionen Leute auf dem Mars oder wo auch immer, welchen Planeten auch immer leben, dann stehst du ja im Prinzip ständig unter Beobachtung. Alle Leute, die am Anfang an der Kolonisierung von anderen Himmelskörpern teilnehmen, das sind ja dann quasi Medienstars. Das ist ja ein bisschen wie Big Brother wahrscheinlich. Das wäre eigentlich der Grund, warum ich da weniger Bock drauf hätte und mich eher an der Vergangenheit, an der Besiedlung neuer Kontinente vielleicht orientieren würde.
In der Vergangenheit wäre ich, wenn bei Wild West dabei gewesen.
Ja, stimmt. So die ganze Besiedlung und Ausbreitung in Nordamerika ist natürlich ethisch auch alles höchst fragwürdig, aber ja, finde ich auch hochinteressant. Okay, ich dachte gerade, hier hätte vor der Tür irgendwie jemand wirklich wie am Spieß geschrien, also als ob einer abgestochen wird. Oder schlimmer, als ob jemand gerade, keine Ahnung, kurz vor der Implosion steht.
Ja, im Weltall wäre es ja dann die Explosion.
Das stimmt.
Aber da hörst du den Schrei nicht.
Ja gut, den hast du unter Wasser jetzt wahrscheinlich auch nicht gehört. Also es wird nicht zu einem Schrei gekommen sein. Ist natürlich auch eine Frage, ne? Wie würde man lieber sterben? Durch eine Explosion im Weltall oder durch eine Implosion in 3000 Meter Tiefe?
Implosion.
Wäre mir, glaube ich, wurscht.
Bei der Explosion im Weltall hast du das Problem, dass du einem extrem geringen Druck ausgesetzt bist, was im Prinzip das Kühlschrankprinzip dann in dir auslöst. Dein Blut fängt an zu kochen. Stelle ich mir ungeiler vor, als innerhalb von Nanosekundenbruchteilen zu Mousse zerquetscht zu werden.
Aber du wirst ja innerhalb von Bruchteilen auseinandergerissen.
Nee, der Körper hält das noch ein bisschen aus. Das ist das Problem. Erstmal kochen deine Flüssigkeiten und verdampfen.
Ja gut, das Verdampfen passiert bei der Implosion wahrscheinlich auch. Also es hieß, dass die Temperatur in der Titan dann wirklich auf tausende Grad angestiegen ist. Nur halt so schnell, dass du das halt nicht mehr mitbekommst.
Ja, also im Weltraum bekommst du es halt mit, weil also das Problem an diesem geringen Druck ist ja, dass du heizt dich auf innerlich, weil du deine Körpertemperatur, was du normalerweise gar nicht mitbekommst, du strahlst ja sonst wie Körpertemperatur ab. Dadurch, dass du dort keine Masse hast und keine Sachen, die irgendwie die Temperatur aufnehmen, heizt du dich von innen selbst auf. Also das kriegst du noch mit.
Okay, wäre ungeil. Trotzdem wahrscheinlich besser als irgendwie lebenserhaltende Maßnahmen zu verlieren, wie es jetzt vermutet wurde bei der Titan. Oder wie es ja auch im Weltraum passieren kann. Ich glaube, das ist noch nie wirklich passiert, oder? Gab es Leute, die im Weltraum verloren gegangen sind bisher? Ich meine nicht, ne?
Wenn, sind sie explodiert. Also beim Start oder so.
Ja, und wenn, dann auch wahrscheinlich nicht offiziell.
Ja, gut.
Also sind auch, ja, auch hundertfach gesichert, ne? Also du darfst da nicht einfach so draußen rumspazieren, dass du verloren gehen kannst.
Ja.
Also Triggerwarnung für alle möglichen, die nichts Brutales hören wollen. Hört jetzt weg. Macht vielleicht einfach aus. Oder kommt in 5 Minuten nochmal wieder. Es gibt 5 Minuten.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Alter Schwede. Ja, ich wollte dann jetzt mal nachgucken, so, na, wenn man dann im All ist und stirbt. Puh. Also ja, man kocht innerlich, ne, weil Vakuum und so. Damit verstopfen die Blutgefäße, weil das alles auch gerinnt. Durchblutung stoppt, Kreislauf bricht zusammen. den Absatz über was passiert durch das Vakuum mit den Augen wollte ich mir jetzt gar nicht durchlesen. Hilft Luft anhalten beim Überleben? Wer kommt dann bitte auf so eine bescheuerte Idee? Es gibt Leute, die hoffen, sich 2 Minuten zu gewinnen. Also in dem Zustand möchte ich keine 2 Minuten länger leben.
Ja, aber dann stirbst du doch, wenn du jetzt innerlich kochst. Das überlebst du doch nicht. Du wirst doch bewusstlos. Ja,
aber es wären ja trotzdem ein paar Sekunden Folter.
Das dauert ja ein bisschen. Aber nicht Luft anhalten, Luft ausstoßen.
Sowieso, das würde ich ja eh nicht retten, ne? Luft dehnt sich im Körper aus. Es entsteht ein Überdruck, das Trommelfell und auch die Lunge können platzen. Also sehr wahrscheinlich werden sie platzen bei dem Unterdruck. Die gerissene Lunge füllt sich mit Blut. Im Grunde können wir also eher vom Ertrinken als vom Ersticken sprechen. Geil, ich bin im All, ich koche innerlich, es staut sich alles und gleichzeitig werde ich mit diesem kochenden Blut ertrinken. Geil.
Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Horrortod Ertrinken ist?
Ja.
Nichts Unlieberes würde ich als Tod haben wollen.
Ja, deswegen tief genug tauchen, sodass das gar nicht mehr dazu kommt.
Also, raus mit der Luft. Dieser Tipp aus dem Film Event Horizon erscheint der Ärztin durchaus sinnvoll. Obwohl auch dies nur wenige Sekunden zusätzlich beschafft, bevor man letztendlich doch stirbt. Schockfrosten im All ist ein Mythos.
Gut, ob ich jetzt Ratschläge aus Event Horizon annehmen würde, weiß ich nicht. Aber ja klar, klingt plausibel.
Aber bevor wir erfrieren, ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Sonne unsere Haut verbrannt hat. Also, ne, von innen, von außen gekocht.
Ja, ich meine,
scheiß drauf.
Du brauchst dir ja keine Gedanken machen. Ja, selbst wenn es ein paar Sekunden dauert, du bist halt wirklich ziemlich schnell tot. Also, dann würde ich doch nicht überlegen, wie ich jetzt meinen Tod noch weiter hinauszögern kann.
Maximal 80 Sekunden. Ich will keine 80 Sekunden in so einem Zustand leben.
Nicht wirklich.
Aber immerhin, innerhalb weniger Sekunden würden wir das Bewusstsein verlieren. Aber auch die möchte ich nicht erleben. 14 Sekunden, bis man das Bewusstsein verliert.
Geil. 14 Sekunden, richtiger Horror.
Ach du Scheiße. Dass die Überlegungen durchaus real sein können, zeigt ein Unfall bei der NASA in der Vakuumkammer 1965. Der Raumanzug einer Testperson hatte ein Loch. Durch dieses Loch war sie knapp 30 Sekunden im Unterdruck. Nach nur 14 Sekunden verlor sie das Bewusstsein, bemerkte jedoch noch vorher, wie das Wasser auf der Zunge anfing zu kochen. Die Testperson hatte es überlebt, doch ein klitzekleines Loch hätte sie fast das Leben gekostet.
Das ist die Story mit dem Blut.
Ja.
Ja.
Es war zum Glück nur ein kleines Loch.
Genau, das kleine Loch war da, hat die Umgebung verändert. Aber dadurch, dass Blut austrat, wurde das Loch wieder verschlossen. Also im Prinzip durch das Bluten hat diese Person überlebt.
Und deine Leiche, sofern sie nicht einfach einfriert, wird zur Mumie. Weil Wasser und Gase alles verdampft und entweicht. Und dann bist du auf ewig konserviert. Wir explodieren also gar nicht. Wir explodieren nicht, wir werden nicht schockgefroren. Verbrennen nicht instant, wir kochen uns nur auf, geil.
Nee, die Explosionen kommen, wenn dann nur durch die Raumstation und deren Druck.
Ja, die Körperzellen platzen alle auf und wir quälen deswegen auf.
Ja. Ich bleib dabei, also ich möchte nicht im Weltraum sterben. Grundsätzlich nicht. Nee.
Ich sehe diese Strafe, die in den meisten Sci-Fis ist, von wegen, hey, wir werfen dich aus der Luftschleuse jetzt mit ganz anderen Augen. Barbaren.
Wo du gerade von Film und Tod gesprochen hast, musste ich an einen hervorragenden schwedischen Science-Fiction-Film namens Aniara denken, bei dem auch so ein bisschen das Pioniertum, naja, unfreiwilligerweise dargestellt wird. Also ist im Prinzip auch ein Generationsschiff, ist nicht als Generationsschiff angelegt, sondern als quasi Shuttle zwischen Erde und Mars. Das geht dann aber auch verloren im Prinzip und treibt ziellos über Zehntausende von Jahren durchs Weltall und wird dadurch zum Generationsschiff ohne Ziel sozusagen. Das ist auch, also erstmal ist das ziemlich dystopisch, aber auch irgendwie etwas, was mich interessieren würde, weil da in so einer wirklich komplett abgeschotteten Kolonie sozusagen dann die gesellschaftlichen und psychologischen Auswirkungen ganz cool dargestellt werden. Das fände ich ja auch wahnsinnig interessant, wie sich so eine isolierte, aber autarke Menschengruppe über einen langen Zeitraum entwickelt. Auch etwas, was ich, ja, weiß man nicht, ob ich da wirklich gerne dran teilnehmen würde, weil diese Entwicklung halt auch in eine sehr negative Richtung gehen kann. Aber das finde ich auch hochinteressant. Wäre vielleicht noch ein Argument für oder dafür, auf ein Generationsschiff mitzufahren und dann vielleicht insgeheim zu hoffen, dass es schief geht?
Ich glaube, dann kannst du eher darauf hoffen, dass einer der Freefloater besiedelt wird.
Ja, wie auch immer das zu dieser isolierten und autarken Gesellschaft kommt, stelle ich mir sehr interessant vor.
Ich muss da spontan an Australien denken.
Ja, das ist ja nicht so isoliert.
Naja, damals, als es als Gefängnis inszeniert
ja, okay,
war, schon.
Ja.
Deswegen sprechen die da ja auch so komisch.
Ich wollte gerade sagen, hat sich ja trotzdem halbwegs vernünftig entwickelt, außer dass sie merkwürdig sprechen. Ja. Ja, vollkommen isolierte Menschengruppen, die komisch sprechen und sich in merkwürdige Richtungen entwickeln, hast du sonst in Sachsen noch. Aber ansonsten, ja, es gibt ja noch isolierte Völker auf der Erde, bei denen es teilweise gesetzlich verboten ist, sie zu kontaktieren.
Mhm.
Auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Kann man halt nur nicht erforschen, also sollte man auch nicht. Da kann man als Stichwort sich mal über die North Sentinel Islands informieren. Das ist auch wahnsinnig interessant, auch wie da bisherige Forschungs- und Kontaktierungsversuche abgelaufen sind. Habt ihr dann noch Punkte, Themen im Bereich der Forschung, Pionierarbeit etc., die ihr ansprechen wollt?
Zu der Forschung im Marianengraben. Es gibt einen 22-minütigen Kurz-Doku-Film im Internet, den man sich anschauen kann, ich glaube auf YouTube, der tatsächlich mit originalen Mitschnitten ist.
Also das kenne ich nicht. Ich habe vor kurzem, inspiriert durch die Titan-Geschichte, eine Doku gesehen, Deep Sea Challenge, kennt vielleicht der eine oder andere, von James Cameron, die seinen Ausflug in den Marianengraben dokumentiert. Geht um 90 Minuten, das Ganze. Das ist wirklich schon beeindruckend. Wenn man sich für Tiefseeforschung interessiert, hat James Cameron da halt einiges gemacht. Der hat ja sogar überlegt, ob er seinen Beruf als Filmregisseur aufgibt, weil er, nachdem er Titanic gedreht hat, wohl richtig geil drauf wurde und da sehr viel Arbeit geleistet hat in dem Bereich. Da gibt es auch Filme, wie er zum einen zur Titanic taucht und zur Bismarck.
Ja, also ich bin, was das angeht, eher so im soziologisch-gesellschaft-wissenschaftlichen Bereich. Die rein lokale Pionierarbeit überlasse ich ganz gerne da anderen, wenn es wirklich um irgendwelche Räume geht.
Wie gesagt, das ist ja nicht komplett untrennbar. Also nicht zwingend. Zumindest, wenn es dann nicht nur die reine Erforschung, also Map aufdecken sozusagen, geht, sondern eben auch Kolonisierung. Gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich zusammenfassen, dass wir vermutlich noch weiter den Podcast erhalten bleiben, weil wir nicht nächste Woche in den Weltraum und oder in die Tiefsee abhauen. Und auch keine Kolonien in, keine Ahnung, was würde sich anbieten? Die Antarktis vielleicht, da ist noch Platz. Naja, werden wir vermutlich auch nicht machen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist diese ganze Erforschungsgeschichte sowohl auf der Erde als auch im Weltraum ja absolut sinnvoll und aus Gründen vielleicht aktueller oder dringender denn je.
In 4,24 Lichtjahren könnten wir zu Proxima Centauri reisen.
Ja, das ist uns der nächste Stern. Der hat aber, glaube ich, keine erdähnlichen Planeten.
Ja, ich weiß.
Aber wäre an sich eine Maßnahme.
Obwohl, man ist sich da noch nicht ganz sicher, weil es Proxima B gibt und der ist wenigstens in der habitablen Zone.
Ja, ich fürchte, man müsste anfangen, sich das irgendwie selber aufzubauen und sich nicht darauf zu verlassen, dass so ein Planet von vornherein bewohnbar ist und die gleichen Voraussetzungen oder ähnliche Voraussetzungen bietet wie die Erde. Weil sonst dauert das wahrscheinlich wirklich noch Hunderttausende von Jahren, bis man dazu in der Lage ist. Und das dürfte zu spät sein.
Ich wäre an der Stelle ja wirklich dabei, weil die ganzen schönen erdähnlichen Planeten sind sehr, sehr weit weg. Wir haben halt wirklich so ein paar Freefloater so in halbwegs erreichbarer Nähe, die auch gar nicht mal so schlecht wären. Also so von 0,3 bis 1 bis 2-fache Erdmasse. Wenn wir die einfangen und transportieren können zu einem guten Standort, das wär's.
Wir können in den Teegarten.
Den Teegarten?
Mhm. Teegarten B. Ein Exoplanet, der um Teegarten, den Stern, drumherum kreist. In der habitablen Zone vermutlich erdähnlich und bewohnbar.
Wie weit entfernt?
12 Lichtjahre.
Ach, das ist ein Katzensprung.
Ne?
Machen wir uns morgen auf den Weg, oder?
Dann könnten wir es vielleicht zum 100. Podcast geplant eigentlich dann schaffen.
Ja, cool. Wir machen ein Special von Teegarten B. Nice.
Hallo, wir sind da. Wir haben unser Zelt aufgestellt. Wir sind 3 gegen Wald.
Gut, ja, ich denke, wir sollten uns dann noch direkt auf den Weg machen. Wenn ihr uns noch gute Ratschläge liefern wollt oder Glück wünschen wollt für die lange Reise, dann macht das gerne auf Twitter, Facebook oder Mastodon oder per Mail an kontakt@dreiraumzelt.de. Denn ansonsten fühlen wir uns mittlerweile auch wie im Weltall, wo man von nichts und niemandem etwas hört. Und das ist ja schade. In diesem Sinne, soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Hört gerne wieder rein. Bis dann.
Ciao.
Glück auf.